Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer zum Auftakt der zweiten Staffel. Wir haben nämlich schon eine zweite Staffel des Redaktionspodcasts von Hazards Kult Vergangenheitsformen. Wir, das sind
Janaína Santos
und Christine Bartlitz. Wir sind beide Mitglieder der Podcast-Redaktion und möchten Sie euch heute mitnehmen auf eine Konferenz. Die Konferenz hat im November letzten Jahres in Berlin stattgefunden, und zwar an einem ganz besonderen Ort, im Atelierhaus am Flutgraben. Es ist ein altes Industriegebäude, das damals genau die Grenze zwischen Treptow, Ost-Berlin und Kreuzberg, West-Berlin war. Und dieses Haus war Teil der Grenzanlagen. Also man kann heute noch oben den Postengang sich anschauen, wo die Grenzsoldaten patrouilliert haben. Und unten waren Arbeiter, die Omnibusse repariert haben. Das ist wirklich ein sehr beeindruckender Ort, sehr altes Backsteingebäude. Und hier hat diese Tagung stattgefunden. Und es ging um das Thema Pop after Communism, the transformation of popular culture after 1989-90. Janaína, was erwartet die Hörerinnen und Hörer in dieser Podcast-Folge?
Zuerst werden wir, also Christine und ich, mit den beiden Initiatoren der Tagung sprechen. Das sind Jürgen Daniel und Florian Völker. Wir fragen danach, welche Rolle die Popkultur bei den gesellschaftlichen Veränderungen ab 1998, 1990 gespielt hat. Und das eben nicht nur in West- und Ostdeutschland, sondern auch in Europa, China, in Russland. Was haben Pop und Popkultur mit Transformationsforschung zu tun oder auch mit den Baseballschlägerjahren? Was gibt es in dem Bereich an neueren Forschungen, national und international? Viele jüngere internationale Forscherinnen waren dort eingeladen und sie haben ihre Ergebnisse vorgestellt. Außerdem haben wir Interviews mit drei Referentinnen geführt.
Genau, wo es zum Beispiel um die Funktion des ostdeutschen Deutschrocks als Sprachrohr einer vermeintlichen Ostidentität ging, um die Begeisterung für Madonna in China nach Mao, also die Madonna-Rezeption, oder eben auch um das musikalische Erbe der Sowjetzeit in einem Rockclub in Jekaterinburg. Gegen Ende dieser Podcast-Folge gibt es noch ein Fazit oder besser gesagt ein Zwischenfazit der beiden Initiatoren Jürgen Daniel und Florian Völker. Und wir wollten eben auch von Ihnen nochmal wissen, welche Desiderate es zu diesem Thema noch gibt. Wenige Tage nach der Konferenz haben Janaína und ich eben Jürgen Daniel und Florian Völker in Potsdam getroffen und mit ihnen ein Interview geführt. Jürgen Daniel ist Abteilungsleiter und stellvertretender Direktor des ZZF und beschäftigt sich schon sehr lange mit Popgeschichte. Es hat damals einen ganz tollen Band oder mehrere Bände gemacht, wo es um das Verhältnis von 68 zu 89 gab, welche Wechselwirkungen. Florian Völker hat im letzten Jahr sozusagen noch druckfrisch seine Dissertation vorgelegt zu Kältepop. Also wenn man diese Bands Kraftwerk, DAF, einstürzende Neubauten sich anguckt, diese Kältewelle, die da in der bundesdeutschen Musik ab Ende der 1970er Jahre aufkam. Ja, unsere erste Frage ist, worum ging es bei der Tagung? Was hat euch interessiert? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Tagung zu machen?
Es war eigentlich ein doppelter Impuls, der uns veranlasst hat, diese Tagung zu konzipieren und zu veranstalten. Zum einen war unser Gefühl, dass wir inzwischen zwar relativ viel über die Popkultur in den staatssozialistischen Gesellschaften in ihrer Endphase wissen, über die Ausdifferenzierung der Jugendkulturen in ganz unterschiedliche Strömungen und Milieus, in die schwindende Fähigkeit des Staates, diese Jugendkultur irgendwie noch zu integrieren. Man hat sie laufen lassen, aber wir wissen eigentlich kaum, was dann aus diesen popkulturellen Tendenzen und Entwicklungen nach 1989 geworden ist. Das war gewissermaßen der erste Ausgangspunkt, also mal zu schauen, auch was es in dem Bereich an neuen Forschungen gibt, was ist da passiert. Und die zweite ganz grundsätzliche Frage war, welche Rolle hat eigentlich Pop Kultur für die beginnende Transformation nach 1989, 90 beschrieben. Hat sie diesen Wandel beschleunigt? Hat sie für Integration in der Gesellschaft sorgen können? Welche Tendenzen hat es dort gegeben? Was ist vor allen Dingen eben auch aus diesen jugendkulturellen und popkulturellen Milieus des Spätsozialismus dann in dieser Zeit geworden? Also das waren die beiden Fragen, die uns dazu geführt haben, also Kolleginnen und Kollegen aus ganz vielen Ecken der Popforschung und aus verschiedenen Ländern mal einzuladen und neugierig zu sein, was es da gibt.
Mich würde interessieren, wie wird überhaupt Pop definiert? Popkultur, was ist das? Wie soll man das verstehen?
Ja, es gibt inzwischen sehr breit gefächertes Verständnis von Popkultur, dass die anfängliche Reduktion auf Musik und popkulturelle Musikszenen sehr deutlich überwunden hat und sein Zentrum natürlich immer in der Jugendkultur vor allen Dingen hat, aber darüber hinausgehend solche Bereiche wie Mode, wie Literatur erfasst, bis hin zum Comic reicht, aber auch zu den ganzen digitalen Äußerungsformen, die es inzwischen gibt, der Popkultur. Also ein sehr, sehr offenes Konzept, was insbesondere für die Historiografie interessant ist.
Ja, wir sind ja hier am ZZF, sitzen hier in unserem Open Space, ein paar Tage nach der Tagung. Und hier am ZZF finden ja viele Forschungsvorhaben zur Transformationsforschung statt. Und du hast es gerade ja auch gesagt, Jürgen, also ihr guckt, was ist 89 passiert? Und da stellt sich schon die Frage, ist das wirklich die absolute Zäsur? Sortiert sich danach alles neu? Oder du hast zum Beispiel Subkulturen angesprochen, oder werden auch Trends fortgeführt, also gehen über die Zäsur von 89 hinaus?
Es ist nicht keine harte Zäsur, würde ich sagen, auch von den Beiträgen, die wir gehört haben, sondern dass sich bestimmte Prozesse, die vorher schon stattgefunden haben, haben sich da dann intensiviert. Also zum Beispiel diese Westernisierung, ja, das war ein großes Thema bei der Tagung, dass sich das hat ja vorher schon stattgefunden. Also die staatssozialistischen Staaten, die waren ja nicht abgekanzelt vom westlichen Popkultur, sondern haben davor natürlich das auch schon aufgenommen. Das hat sich dann, als die Mauern gefallen sind quasi, hat sich das dann intensiviert. Aber natürlich haben sich dadurch auch noch neue Aspekte ergeben und neue Beschränkungen, oder dass man ab einem bestimmten Punkt, das haben sehr viele Beiträge nicht nur angedeutet, sondern unterstrichen, dass es dann ab einem bestimmten Punkt Gegenbewegung gab, nämlich wenn so die Westernisierung wurde als einem bestimmten Punkt als zu intensiv wahrgenommen, dann hat man quasi versucht, eine Gegenbewegung zu machen und wieder zu nationalen Identitäten in der Popkultur zu finden. Und natürlich war das dann auch verbunden mit einer gewissen Nostalgie. Also da wurden Sachen inszeniert als authentisch nationale Eigenheiten, die natürlich nie existiert haben, aber
Es gibt einen Rückgriff aufs Nationale, der dann auch eine Antwort ist auf diese starke Tendenz der Öffnung gegenüber dem Westen. Es gibt zunächst mal einen enormen Nachholbedarf nach 1989, 90, der das fortsetzt, was in den 80er Jahren eigentlich schon da war, dass sich Popkultur immer am Westen orientiert hat. Und dass aber es bis zum Ende des Kommunismus viele Hindernisse gab, die sozusagen den Zustrom dann erschwert haben. Diese Schranken fallen weg. Dann die ganzen ostmitteleuropäischen staatssozialistischen Gesellschaften sind neue Absatzmärkte für westliche Popkultur. Das neue Medium ist die CD. Die Plattenfirmen drängen auf den Markt. Es finden die ersten großen Konzerte statt. Die Stones spielen in Prag. Die Bands geben sich die Klinke in die Hand. All das stimmt. Es gibt so einen kurzen Moment, der so nah an der, wenn man es mal den Begriff benutzen, an der samtenen Revolution dran ist, dass für eine kurze Zeit auch all das, was vorher verboten und in die Nischen gedrängt war, aufscheint. Aus der Punk-Szene, aus der alternativen Subkultur und alles. Aber das ist nur ein sehr kurzer Zeitpunkt und das wird dann überrollt von dieser Welle des Interesses am Westen, die natürlich auch dazu geführt hat, dass Institutionen, die für Popkultur wichtig sind, angefangen bei den Plattenfirmen, die Aufnahmestudios, die Jugendclubs, die Verlage, all das ist der Privatisierung unterworfen und in diesem Sinne kann man sagen, da hat Popkultur als Beschleuniger des Wandels fungiert und die Transformation als wie eine Art Katalysator dann auch vorangebracht.
Was ich spannend fand, ist, dass er aber der Pop quasi da auch seine Schattenseiten zeigt. Also Anfang der 90er haben wir halt diesen Aufstieg von Rechtsrockbands, ja, die ja nicht nur dann diesen Soundtrack zu den sogenannten Baseballschlägerjahren lieferten, sondern dann eben auch Jugendliche, vor allem Jugendliche mit ihren Lyrics sehr empfänglich machen oder radikalisierten für rassistische, xenophobe, chauvinistische Einstellungen. Also das war auch Teil der Tagung.
Eben, um bei diesem Thema Nationalidentität zu bleiben, also welche Rolle eben rechtsradikale, rassistische und nationalistische Bewegungen im Bereich des Pop gespielt haben. Und,
ja. Wir haben ja eine paradoxe Entwicklung, dass diese Umbruchsphasen, auch die großen Demonstrationen, die Absetzung der autoritären Regime sozusagen unter der Ägide der Öffnung nach Europa stattgefunden haben, der Überwindung sozusagen dieses Ost-West-Gegensatzes, aber dann die Neuformierung dieser postkommunistischen Gesellschaften nationalstaatlich erfolgt. Dass sozusagen Mechanismen der Identifikation, der Symbolbildung sehr stark wieder mit nationalen Momenten erfolgen und das wirkt natürlich sehr stark dann auch in die Jugendkulturen rein. Eben es gibt in allen diesen Ländern, nicht nur im Osten Deutschlands, eine starke Neonazi- und Faschoszene, die eben auch ihre eigenen popkulturellen Ausdrucksformen von Konzerten über Merchandise und anderes entwickelt und die deshalb auch so viel sich so ausbreiten konnte, weil sie auf eine relativ große Akzeptanz in der Mehrheitsbevölkerung stoßen konnte und all diese Mechanismen auch der Abgrenzung von nationalstaatlicher Identifikation dann stattfinden, also gegenüber Migration, auch kulturell spielt das dann immer wieder eine Rolle. Ne? Und das ist eine ganz spannende, auch zum Teil eine bedrückende Tendenz mit vielen schlimmen Ausschreitungen, auch Morden, die passiert sind und natürlich auch einer Musik- und popkulturellen Szene, die sich interessanterweise auch in den anderen Ländern am deutschen Vorbild orientiert, also am ostdeutschen oder gesamtdeutschen Vorbild.
Ich habe ja selber einen Vortrag gehalten über Rammsteins Reinterpretation des Deutschen und dass sie halt quasi eine ostdeutsche Version des Deutschen entwickelt haben. Also vom Kraftwerk kennen wir ja diesen mechanischen Mensch-Maschinen, das Image und das hat Rammstein teilweise übernommen, indem sich auch sehr gefühlskalt oder zumindest sehr diszipliniert, sehr übermännlich präsentiert haben, aber gleichzeitig das sehr warm aufgeladen haben, weil sie meinten ja, diese westdeutsche Version, das ist nicht unseres, wir wollen jetzt tatsächlich was spezifisch Ostdeutsches machen, das war dann halt dieser Schweiß und Abgründe Wagnerianer, den sie dann verknüpft haben mit diesem ersten Kältebild.
Na, vielleicht noch ein Satz zu dem zu diesem kulturellen Wandel, der da stattfindet, der eben auch zum Teil dafür sorgt, dass sich diese popkulturellen Milieus aus den 80er Jahren teilweise auflösen. Es werden natürlich all jene kulturellen Praktiken obsolet, die diese Szenen zusammengehalten haben. Dass es eine eigene Musikszene gab, die den Westen kompensiert hat, in gewisser Hinsicht ihn adaptiert hat. Dass es eigene Formen der Improvisation bei der Kleidung, bei der Mode, bei den Frisuren gab, auch bei den eben Formen, wie man sich vergemeinschaftet hat. Und das löst sich auf. Und dann hat Jens Balzer in seinem neuen Buch zu den 90ern auf einen ganz interessanten Gesichtspunkt aufmerksam gemacht, dass sich neue Distinktionsmechanismen in der Gesellschaft durchsetzen. Und da folgt der Staatssozialismus dem Westen, dass es nicht mehr darauf ankommt, jugendkulturell zu einer bestimmten Gruppe zugehören, sondern dass in diesen individualisierten Gesellschaften der Einzelne und seine Distinktion von allen anderen sozusagen eine Rolle spielt. Also man braucht nicht mehr die Referenzgruppe der Punks oder der anderen, sondern es wird viel individueller und verändert natürlich auch die Ausdrucksformen von Pop und das erklärt wahrscheinlich die Übergänge und dann gibt es Migration natürlich auch eben ins rechte Milieu zum Teil aus den Szenen. Aber das wäre so ein Punkt, glaube ich, der auch noch genauer zu erforschen wäre und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit als bisher verdient.
Wir hören jetzt die Interviews, die wir im Berliner Flutgraben geführt haben. Wir haben dort drei Referentinnen interviewt, die zu unterschiedlichen Themen forschen. Zum Beispiel zur alltäglichen Nationalität im ostdeutschen Deutschrock oder eben zu Madonnas Fotobuch und zu dem Wandel der Kulturlandschaft in China nach Mao.
Ja,
Ja, wir haben eben ein Panel gehört, wo Maximilian Kreter gesprochen hat. Er kommt vom Hannah-Arendt-Institut in Dresden. Und ja, wir möchten gerne nochmal, dass Sie für unsere Zuhörerinnen bei Hazards Kult nochmal sagen, was ist Ihr Forschungsthema, worüber haben Sie eben gesprochen?
Ich habe heute gesprochen zur Funktion des neuen Deutschrock eben als Sprachrohr einer vermeintlichen Ostidentität oder einer Verkörperung einer ostdeutschen Nation. Und das habe ich an den Beispielen Trabi-Reiter, Weimar und Gotsche Front überprüft.
Ja, und Sie haben jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt, so die Bands, die Sie da auch besprochen haben. Und für mich war das vor allem interessant, diese Selbstdarstellung oder diese Darstellung des Selbst als Opfer bei der Band Weimar. Könnten Sie da auch ein bisschen mehr dazu erzählen oder darüber erzählen?
Genau, also schon bevor die ganze Sache enttarnt wurde, also von der Spiegel-Redaktion, dass mindestens zwei von den Bandmitgliedern Verbindungen in die rechtsextreme Bewegung haben. Das heißt, sie haben auch selbst in rechtsextremen Bands gespielt, Ende der 90er, Anfang der 2000er, hatten offenbar auch Verbindungen laut Spiegel zu Blood and Honor. Dort wurde dann aufgedeckt eben, dass sie diese Verbindung haben, und in den Texten spiegelt sich das so wieder, dass es eben eine Selbstviktimisierung gibt, dass sie sich als Opfer darstellen damit auch ihre Fans besonders ansprechen, dass sie eben von, in Anführungszeichen, der Politik, von den Eliten im Stich gelassen werden und ihr Lebensentwurf des vermeintlichen einfachen Mannes gar nichts mehr so Berücksichtigung von denen dort oben, bei ihnen dort unten Berücksichtigung findet. Und deshalb begibt man sich auch vielfach eben in diese gespielte, oftmal eben als gespielte Opferrolle. Das sieht man auch daran, dass eben zum Beispiel die mittlerweile vielen eigenen Labels, eben zum Beispiel bei Gotsche Front oder bei Weimar, durchaus kommerziell erfolgreich sind und die vielleicht gar nicht mehr so diesem Bild des einfachen Mannes entsprechen, wie sie das gerne darstellen würden.
Sie haben ja auch auf das methodische Konzept von Benedict Anderson, die Imagined Communities, vorhin rekurriert. Da passt das dann auch so rein, ne? Also das ist diese vorgestellte Gemeinschaft als Opfer, kann man das so sagen?
Ja, soweit würde ich jetzt erstmal noch nicht gehen, aber erstmal, dass es eben eine vorgestellte Gemeinschaft ist, die über die Musik die Verbindung herstellt, und es ist auch klar wie bei Anderson, dass eben die einzelnen Leute sich nicht immer unbedingt alle kennen oder überhaupt kennen können. Zum Beispiel, wenn man eben bei so einem beim Freiwild-Festival oder beim Deutsche Front-Festival von mehreren tausend, 10.000 Zuschauern ausgeht, dann ist allein schon an einem konkreten Ort der Vergemeinschaft unrealistisch, dass die Leute sich kennen oder auch dort kennenlernen. Und eine Opfergemeinschaft eben entsteht über die Texte, eben, dass man sich eben auch in diese Opferrolle selbst begibt.
Sie haben es ja eben im Panel auch schon gesagt, also die Musik alleine, man muss auch den Kontext sehen, die Konzerte, das Label, Merchandising vielleicht, also T-Shirts etc. Was spielt das für eine Rolle?
Das spielt eine sehr große Rolle, weil das ist ja auch eine symbolische Verbindung, über die Leute sich gegenseitig erkennen. Ah, du bist also auch ein Fan von Weimar, Gotsche Front, Freiwild, Bösen Onkels. Und darüber findet ja auch eben eine gewisse Vergemeinschaftung eben über diese Symbole statt. Das war ja auch das, was ich mit Performing oder Consuming the Nation aus dem Konzept von Fox und Lil Idris so ein bisschen nahebringen wollte, dass die Leute sich eben darüber verbinden und so eine alltägliche Vergemeinschaftung finden.
So yes, we are here with Chen Li. He is a PhD candidate at the Heidelberg University, and he just spoke about a very interesting topic here at the conference, the making and the unmaking of a pop icon, more exactly Madonna. And I think probably there's hardly a more controversial artist, especially in regards to sexuality and female body and so on and so forth, than Madonna. So maybe you could just tell our listeners a bit more about your project and yes.
Yeah, sure. Thanks, Janina, for the invitation to do this interview, and also thank you for the introduction. So basically, you summed up perfectly about what I do with my PhD. It's about the making and unmaking of Madonna in China. And one interesting issue for me is in the Western media or Western people who know about Madonna tend to believe that Madonna is some kind of self-determined about her career and about her image. So she's in control of her career and image in you know, different contexts. But when I look into the Chinese context and the materials published in China, in Chinese language, you can discover a very different Madonna. So basically, it's still the same image, but in a very different cultural context. And in this way, and along this way, when she is introduced in China, she becomes someone else, and that is out of her control.
Yeah. Besides these VHS tapes or these cassette tapes, you also showed us a very, very interesting source material, which will be this Madonna photo book. How would you describe this book to our listeners?
The book is wild. for the historical moment, it was wild, but for our current standard, it's like just a picture book. But back then, it was sensational because it was a kind of an interesting moment where a female in China start to kind of rediscover or renegotiate their female agency and female body, because during the Maoist era, there was a different kind of fashion code, wearing militant uniform was kind of fashion at the time, and in that way, it's a Mao's agenda for achieving gender equality. So basically, gender equality is a very big thing back then in Maoist China. But the idea of gender equality of the time is to make female more masculine. And through that, they achieve gender equality. And in that way, female and their femininity has been kind of repressed. There are scholars who talked about it in terms of gender erasure or gender flattening or communist puritanism. So there are different terms about the erasing or repressing of gender differences and sexuality. And the photo book, in my opinion, is a very important, it's kind of like a milestone in China to bring back female, the unrepressed female body and female agency. So it kind of introduced a new way to appreciate a female body. And the costumes, the clothes that Madonna wear at the time and as represented in this photo book, becomes a new image for female to kind of negotiate their own identity. And from our current perspective, people might say it's maybe objectifying female or commercialized female sexuality or female body. But in that specific moment, it's kind of liberating. So they don't have to follow certain gender norm, but to rediscover who they are. And Madonna was a reference.
We are here now with Alexandra Kolesnik, who is a research associate at the Center for Contemporary History in Potsdam and also a visiting researcher at the Sorbonne in Paris. You just spoke about the musical heritage in the city of Yekaterinburg using a very interesting example, the case of a local rock club. Could you tell us a bit more about this project?
Yeah, thank you very much. Yekaterinburg is it's really a rather big city in Russia, and it had one of the most famous in the Soviet time rock clubs. It was kind of official organization for Soviet rock musicians to officially they had the possibility to rehearse, to perform, to make records, to make some presses, and so on. And Sverdlovsk Rock Club, it's the Soviet name of Yekaterinburg, Sverdlovsk, was really rather popular in the late 80s, Sverdlovsk Rock Club. And today, the musicians who were in this club, Some of them, and a lot of them actually, they still live in Yekaterinburg, or they moved back to Yekaterinburg from St. Petersburg, for example, and they are trying to promote the history of this period, not so big period, it was like 5 years when the club existed, to recognize it as urban heritage, as urban past, and to make this, firstly, the memory for the community about the dead musicians and people involved in the process of recording or something like that, and to make it a kind of tourist attraction for people who come to Yekaterinburg from east and west, because Yekaterinburg is really on the geographical border between east and west, and a lot of businessmen from China, for example, come there. They're coming not to Moscow, but to Yekaterinburg. It's easier and it's closer to China, and they are trying to promote it as a tourist attraction.
It seems like to me these memorials on the rock club, for example, are a rather generational project. It's like more of the old guy, so to speak, they are trying to keep something alive. And would you say that there are also young people involved in these projects? And
There are some young, not so young, they are about 40 years old, musicians who are involved in this process. And I also have to mention one more organization called Yekaterinburg Rock Club, not Sverdlovsk, but Yekaterinburg Rock Club. It was opened in 2019, just before the pandemic, in the end of the year. And it was the attempt to recreate, literally recreate Sverdlovsk Rock Club, and to give space for rock musicians to rehearse, to perform. And it was not popular, but some people who still work there in Yekaterinburg Rock Club, they organize some concerts or some music scenes in the framework of Ural Music Night. And it is some young musicians are involved, but a lot of them prefer not to be involved in this process, yes.
Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu den beiden Initiatoren der Tagung, zu Jürgen Daniel und zu Florian Volker in Potsdam.
Genau, denn wir wollten von Ihnen wissen, was es noch zu tun gibt in diesem Forschungsfeld, welche blinden Flecken sich vielleicht auch während der Konferenz aufgetan haben, zum Beispiel über die Popkultur in den 90er Jahren dann im Osten, aber auch im Westen, die Frage nach der gegenseitigen Beeinflussung, nach Wechselwirkungen oder eben auch, was meint eigentlich Popkultur jenseits von Musik? Also wenn wir nicht nur über Musik sprechen, sondern auch nochmal von ganz anderen popkulturellen Strömungen.
Es gibt ja noch einiges zu tun im Bereich. Also die Tagung hat ja sehr viele, so ein sehr breites Spektrum von Themen adressiert aus diesem Bereich der Popforschung. Welche Desiderate gibt es noch?
Also was auch noch bei der Tagung jetzt meines Erachtens noch nicht so groß war, war die Verknüpfung. Also nicht nur in den ehemaligen staatssozialistischen Ländern, wie sozusagen sich gegenseitig die Wechselseitigkeit oder Austausch war, sondern auch noch vor allem zum Westen hin. Also wir haben zwar viel darüber gesprochen, welchen Einfluss der Westen quasi auf diese Ostpopkulturen, östlichen Popkulturen hatte, aber nicht andersrum. Und natürlich gibt es da auch Bewegungen, Einflüsse und so weiter, und die fallen aber jetzt noch, sind noch größtenteils runtergefallen. Was aber auch daran liegt, dass grundsätzlich die 90er Jahre Popkultur nicht wirklich bisher erforscht sind, was den Westen angeht. Also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass bisher mehr nach Osten geguckt wurde, was die Popkultur in den 90ern angeht, als tatsächlich was in den westeuropäischen Ländern passiert.
Ja, es gibt einige blinde Flecken, die wir noch haben. Natürlich ist nach wie vor Popgeschichtsforschung sehr musiklastig. Das war auch auf der Tagung zu beobachten. Man würde sich wünschen wollen, dass etwa die visuelle Kultur des Pop viel stärker in den Weg, das MTV-Zeitalter geht los. Musikvideos sind ein ganz wichtiger Botschafter für westliche Popkultur, dann auch im Osten. Also die Videokultur ist auch einer der Motoren für die Westernisierung. Wir haben ganze Bereiche wie die klassische Musik ausgespart. Mode hat eine Rolle gespielt, am Rande könnte man sich aber auch mehr vorstellen. Spannend ist auch, das ist ja angeklungen, diese Amalgamierung dieses zwischenwestlichen Form, wie etwa dem Techno geht und nationalen Musiktraditionen, also Folkmusik und anderem, die sich auf merkwürdige Weise mischen, Balkanbeats und andere Formate, die sich entwickeln. Also da würde es sich auch nochmal lohnen, auch mit der allgemeine Frage, entsteht da was Eigenständiges oder ist das alles nur, das war ja so eine Grundsatzfrage, die wir auch immer wieder diskutiert haben, ist das nur eine Verlängerung dieser Westwirkung, die dann durchschlägt oder entsteht da im Osten was Eigenes in dieser postkommunistischen Popkultur, was dann auch vielleicht mal wieder Rückwirkungen hat dann auf den Westen? Also das müsste doch genau untersucht werden.
Wenn ihr so ein Zwischenfazit ziehen müsstet, und Jürgen, du hast von Jens Balzer erwähnt, der ja am ersten Abend sein Buch vorgestellt hat. Da ging es um die Frage auch, 89, 90, es gibt sehr, sehr große Hoffnungen, gerade auch aus dem Osten heraus, was sich ändert. Und ja, ist es das Jahrzehnt der enttäuschten Hoffnungen oder wie würdet ihr das sehen, einschätzen?
Ja, zunächst mal, wenn wir aus der jetzigen kurzen Distanz auf diese Zeit gucken, na, so kurz ist ja auch nur wieder nicht, aber dann erscheint dieses Jahrzehnt schon als eines, was unter diesem starken Eindruck natürlich des Mauerfalls und des Endes Kommunismus sozusagen so einen Aufbruch signalisierte, dann steht natürlich Enttäuschung im Vordergrund, aber wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht und wo letztendlich popkulturelle Entwicklung dann auch in diesen postkommunistischen Gesellschaften endet. Insofern wäre es auch viel wichtiger, und das ist ja auch das Geschäft der Historiker, mal über verschiedene Phasen und Übergänge und auch mal über Zäsuren dann in dieser Transformationszeit nachzugucken. Aber eins ist, glaube ich, mit der Tagung auch nochmal sehr deutlich geworden, es kann keine Transformationsforschung ohne Popgeschichte geben. Also die gehört als integrative Perspektive dann unbedingt mit dazu.
Das ist das perfekte Schlusswort. Wir danken euch, lieber Jürgen, lieber Florian, ganz, ganz herzlich für das Gespräch und in 2 Jahren, wer weiß, startet die nächste Pop-Tagung.